The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 17. September.
Wir investieren, wir reformieren und wir konsolidieren. Wir wollen und wir werden mit dieser Regierung Deutschland voranbringen.
So Bundesfinanzminister Lars Klingbeil in der gestrigen Haushaltsdebatte im Bundestag. Klingbeil schafft hier einen Moment, wie Goethe ihn einst seinem Faust beschert hat. Die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Was der Bundesfinanzminister in der Haushaltsdebatte glauben machen will, es hält einem ökonomischen Faktencheck nicht stand. Das IFO-Institut hat die Planungen der Ampelregierung mit den jetzigen der schwarz-roten Regierung verglichen und kommt zu einem bemerkenswerten Ergebnis. Das Konsolidieren des Haushalts erfolgt mit Geld aus dem Sondervermögen Infrastruktur. Geld, das für zusätzliche Investitionen vorgesehen ist. Drei Beispiele. Für die Deutsche Bahn sind 18,8 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen eingeplant, während die Schieneninvestitionen im Bundeshaushalt um 13,7 Milliarden Euro sinken. Für die Sanierung von Autobahnbrücken sollen 2,5 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen fließen. Zugleich sinken die Investitionen für Bundesfernstraßen im Kernhaushalt um 1,7 Milliarden Euro. Der Breitbandausbau, im vergangenen Jahr noch mit 1,8 Milliarden Euro im Bundeshaushalt verbucht, taucht im kommenden Jahr dort gar nicht mehr auf. Dafür aber mit 2,3 Milliarden Euro im Sondervermögen. Hinter all diesen Zahlen verbirgt sich, was der Präsident des Verbandes der deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, so formuliert.
Ich sage es deutlich, die Zusätzlichkeit gibt es nicht. Stattdessen werden Investitionsmittel aus dem Kernhaushalt für konsumtive Ausgaben verwendet. Der normale Etat schrumpft, die Lücke wird mit dem Sondervermögen aufgefüllt.
Und dann wirft Hübner Schwarz-Rot Taschenspielertricks in Ampelmanier vor. Der kreativen Haushaltsführung der Ampel hatte allerdings das Bundesverfassungsgericht im November 2023 ein Ende gesetzt. Die Scholz-Regierung hatte Milliardenkredite, die in der Corona-Zeit zur Pandemiebekämpfung bewilligt, aber nicht abgerufen worden waren, in den Klima- und Transformationsfonds von Robert Habeck umgetopft. Dieses Vorgehen erklärte Karlsruhe für verfassungswidrig. Geklagt hatte übrigens die CDU. Nach dem Urteil hatte Wolfgang Schäuble seine Partei vor Triumphgeheul gewarnt. Die CDU werde aller Voraussicht nach den nächsten Kanzler stellen und dann seien die eingeengten Spielräume im Haushalt ihr Problem. Damals verstanden sich die Christdemokraten allerdings noch als Wahrer der Schuldenbremse. Das sind sie nicht mehr. Denn die CDU hat sich finanzielle Spielräume für Verteidigungsausgaben geschaffen und im Gegenzug der SPD ein Sondervermögen für Infrastruktur zugestanden. Das war part of the game, um überhaupt eine Koalition zustande zu bringen. Doch nun bricht Schwarz-Rot mit den selbstgesetzten Spielregeln, nämlich der vereinbarten Zusätzlichkeit. Und so ist Klingbeils Dreiklang: investieren, reformieren, konsolidieren, schon jetzt Makulatur. Um mit Mephistoles aus Goethes Faust zu sprechen, ihr habt das Recht, gesittet pfui zu sagen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der wiedergewählte SPD-Oberbürgermeister von Hamm in NRW, Marc Hertha sein Name, erklärt, wie die Sozialdemokraten noch Wahlen gewinnen können.
Also an den Abendbrottisch der Menschen zurückzukehren, gut zuzuhören und dann Problemlösungen für das tägliche Leben zu präsentieren, weil alles andere ist Folie.
Börsenreporterin Anne Schwedt schaut für uns auf den amerikanischen Einzelhandel. Außerdem berichten wir über drei rüstige Nonnen, die Österreich aufmischen, und wir rufen einem der ganz Großen nach, Robert Redford. Nordrhein-Westfalen hat gewählt und in Hamm wurde ein deutliches Zeichen gesetzt. Mit mehr als 63% der Stimmen ist SPD-Mann Marc Hertha bereits im ersten Wahlgang als Oberbürgermeister bestätigt worden. Ein Ergebnis, das inmitten der landesweiten Schwäche der Sozialdemokraten hervorsticht. Während die Partei in vielen ihrer einstigen Hochburgen deutlich verliert, gelingt Hertha und der SPD Hamm eine Mobilisierung, die überrascht. Was ist das Erfolgsrezept dieses Wahlsiegers? Was lässt sich aus diesem Ergebnis für die Gesamtstrategie der SPD ableiten? Und wie gelingt es, Vertrauen nicht nur zu gewinnen, sondern zu halten? All das erzählt Marc Hertha jetzt im Gespräch mit meinem Kollegen Nils Heisterhagen.
Guten Morgen, Herr Hertha.
Guten Morgen, Herr Heisterhagen.
Wie fühlt es sich an, mit über 63% einer Oberbürgermeisterwahl gewonnen zu haben?
Das ist schon ein sehr gutes und ein wunderbares Gefühl, wobei es macht einen auch demütig angesichts der Herausforderungen, die in den nächsten 5 Jahren auch in Hamm auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen werden. Und von daher weiß man auch, welche Verantwortung einem da jetzt gerade übertragen worden ist und welche Hoffnung da auf der Person lastet.
Jetzt hat die SPD in NRW etwa ein bisschen mehr als 22% bekommen, also ist ein deutliches schlechteres Ergebnis als in früheren Jahren. Und mit 63% ist man weit, weit über diesem Ergebnis. Wie kann das denn sein, dass man so ein gutes Ergebnis einfährt? Und woran liegt es, dass die SPD nur noch 20% oder um die 20% bekommen hat in NRW?
Also es war ja nicht nur der Oberbürgermeisterkandidat, der über 63% bekommen hat, sondern auch die Hamm-SPD, die 46% auf ihrem Konto verbuchen konnte. Also können wir nicht alles ganz falsch gemacht haben? Der Kern, der uns vielleicht von anderen unterscheidet, ist, dass wir auf vor allem 2 Punkte gesetzt haben. Nämlich einmal den wirtschaftlichen Aufbruch zu festigen, also die Themen Wohlstand, Innovation und Arbeit in den Mittelpunkt gestellt zu haben. Und zum Zweiten uns schon in den letzten 5 Jahren vorgenommen haben und das auch umgesetzt haben, Hamm zur familienfreundlichsten Stadt Deutschlands zu machen. Und das scheint die Menschen zusammenzubringen. Es scheint sich zu neuem Zusammenhalt zu mobilisieren und aber auch zum Anpacken, weil beides gehört zueinander. Der gesellschaftliche Zusammenhalt, den zu fördern, den neu anzureizen und gleichzeitig deutlich zu machen, wir müssen uns schon alle reinknien, wenn Gutes gelingen soll.
Wie beurteilen Sie denn, dass die SPD gerade in ihren, in ihrer Herzkammer, in ihren Spitzenwahlkreisen, wo sie in der Vergangenheit immer über 50% geholt hat, teilweise so dramatisch eingebrochen ist, dass sie sogar hinter der AfD liegt?
Die Wahlkreise gibt es in der Tat. Im zentralen Ruhrgebiet sehen wir das. Und das ist für einen Sozialdemokraten schwer erträglich. Ist schwer erträglich zu sehen, dass Sorgen des täglichen Lebens die Menschen zu dieser angeblichen Alternative treiben, die in Wirklichkeit keine sind, sondern die wollen keine Probleme lösen, die ernähren sich von den Problemen. Und deshalb, wenn man diese Erkenntnis hat, dann ist Sozialdemokratie aufgefordert, gut zuzuhören. Ich habe das mit dem Abendbrottisch als Bild belegt, also an den Abendbrottisch der Menschen zurückzukehren, gut zuzuhören und dann Problemlösungen für das tägliche Leben zu präsentieren, weil alles andere ist Folie und ist daraus projiziert, dass das tägliche Leben den Menschen in den letzten Jahren offenbar mehr Sorge macht als Freude.
Jetzt sind Sie Oberbürgermeister einer Stadt. In der Kommunalpolitik kann man zuhören vielleicht noch leichter als Bundestagsabgeordneter oder als Landtagsabgeordneter. Wo muss denn die SPD strategischen Fokus drauflegen in ihrer Arbeit? Was würden Sie der Bundespartei empfehlen, um wieder mehr Zustimmung zu gewinnen?
Ich glaube, als erstes ist es die Erkenntnis, dass Klasse Identität schlägt. Dass die Erfahrung, die die Demokraten in den USA machen mussten, dass man als Avantgarde auch zu weit vorweglaufen kann und dabei diejenigen verliert, die vielleicht viel mehr Intensität auf den täglichen Struggle, auf das tägliche Leben setzen müssen, dass man die dann droht zu verlieren oder, wie in den USA geschehen, dann auch verliert, und zwar in populistische Parteien. Ich glaube, dass da erstmal viel Segen drin liegt, dass die Sozialdemokratie sich damit, mit dieser grundstrategischen Frage beschäftigt. Und die zweite, dass sie ihren Arbeitsethos wiederfindet. Und all diese Punkte, die sind meines Erachtens wichtig, um zu dem wieder zurückzukommen, was die Sozialdemokratie ausmacht, nämlich eine Partei, die für diejenigen Menschen steht, die mit ihrer Hände und ihrer Köpfe Arbeit dieses Land groß machen, dieses Land voranbringen und am Ende dafür sorgen, dass Wohlstand nicht nur eine Hohlformel ist, dass Aufstieg nicht nur eine Hohlformel ist, sondern dass das wieder tägliche Erfahrung werden kann.
Vielleicht mal konkret runtergebrochen auf zwei Politikbereiche, Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarktpolitik. Wenn Sie das jetzt mal in eine Reform gießen, was Sie eben als Philosophie formuliert haben, was muss die Bundesregierung in diesen Bereichen denn jetzt anpacken und was würden Sie erwarten, auch über den Koalitionsvertrag hinaus?
Na, ich würde erstmal erwarten, dass das, was im Koalitionsvertrag drinsteht, ernsthaft angegangen wird, nämlich dass das, was wir als Transformation bezeichnen, wo wir hier im Ruhrgebiet seit vielen Jahrzehnten einen anderen Namen für haben, das heißt Strukturwandel, dass das auch wieder mit den notwendigen öffentlichen Investitionen und den notwendigen Begleitmaßnahmen dann umgesetzt wird. Ganz konkret Energiewirtschaft, Wasserstoffhochlauf muss weiter gefördert werden. Wir müssen es hinkriegen, dass die Unternehmen, die sich auf den Weg machen, Klimaneutralität zu erreichen, dass die das nicht um den Preis der Wettbewerbsfähigkeit machen müssen. Natürlich brauchen wir einen ordentlichen Industriestrompreis. Wir müssen aber auch die Entlastung der allgemeinen Strompreise hinkriegen. Ganz konkret bis auf die Maßnahme in diesem Falle runter definiert. Und wenn ich mir den Arbeitsmarkt angucke, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir miteinander die Frage des Forderns noch mal stärker profilieren, als nur die Frage des Förderns in den Mittelpunkt zu stellen. Ich glaube, dass die Menschen es verstehen, wenn man sagt, wir tun alles dafür, dass Arbeitsmarkthemmnisse abgebaut werden, dass es sich lohnt, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Aber es geht eben auch darum, dann in einer aktiven Vermittlungsarbeit dafür zu sorgen, dass Menschen tatsächlich in Arbeit kommen, dass sie im Erwerbsprozess mitwirken können.
Jetzt vielleicht nochmal gefragt, die SPD führt ja sehr viele Strategiedebatten links, rechts. Das geht seit Jahren so und man weiß immer nicht genau, wo die SPD steht. Wenn Sie jetzt mal Ihre Vorschläge zusammenfassen, würden Sie dann sagen, ja, die SPD muss pragmatischer, muss vielleicht ein bisschen rechter werden, muss, also sieht man auch durch Ihre Wahl ein Comeback der SPD-Rechten? Würden Sie das so formulieren?
Eine pragmatische linke Politik hilft den Menschen am Ende mehr als irgendwelche ideologischen Phrasen, die man natürlich herzerwärmend innerhalb der Partei dann nach vorne bringen kann. Aber sie beleidigen den Verstand derjenigen, die draußen ihren täglichen Kampf führen. Und offen gestanden habe ich die SPD nie für eine gesamtideelle Wärmekammer gehalten, wo man hingeht, wenn es einem draußen zu kalt wird, wenn die Welt so fürchterlich ungerecht wird und man sich doch aneinander kuscheln will, sondern die Sozialdemokratie, die ist für mich immer ein Basislager, wo man sich vergewissert, wo man auftankt und dann rausgeht in die Gesellschaft, die Menschen dafür gewinnt, dass es sich lohnt zu kämpfen für ein besseres Leben, für eine bessere Gesellschaft, für Wohlstand für die vielen und dafür, dass wir es hinkriegen, diese Wirtschaft, die wir hier in Deutschland, in Europa in aller Stärke noch haben, die ist ja nicht weg, die ordentlich umzubauen.
Jetzt schauen natürlich viele auf Sie und sagen, was hat der Marc Härter noch vor? Kommt er jetzt zurück? Vielleicht können Sie uns noch mal sagen, was Sie Ihre persönlichen Pläne sind und ob Sie vielleicht noch gerne mal NRW-Ministerpräsident werden wollen.
Mich zieht nichts zurück nach Düsseldorf. Da hatte ich eine gute Zeit, das will ich gar nicht verhehlen. Da habe ich viel gelernt und ich habe viel erreichen können für dieses Land. Wir waren ja damals mit Hannelore Kraft in der Mehrheit. Viel erreichen können, auch für meinen eigenen Wahlkreis hier in Hamm. Aber ich glaube, alles hat seine Zeit. Und wenn ich eins meiner Partei in Nordrhein-Westfalen raten kann, dann dies. Wir brauchen authentische Menschen, die am Ende dafür brennen, was sie machen wollen, wofür sie antreten und was sie verbessern wollen. Das ist keine Sache, die man irgendwie so mit Dolly Parton gesprochen 9-to-5 dann abreißt und danach kommt das normale Leben. Nein, da muss man schon mit Haut und Haaren reingehen. Und ich bin mit Haut und Haaren Oberbürgermeister meiner Heimatstadt Hamm.
Ja, vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Und wie man im Ruhrgebiet sagt, Glück auf.
Glück auf und herzlichen Dank.
Alle reden von künstlicher Intelligenz. Auf der MyWay haben Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer die Möglichkeit, nicht nur darüber zu reden. Sie lernen in unseren Masterclasses von den Besten, wie Sie KI anwenden und für sich nutzen können. Frei nach Carsten Linnemann.
Einfach mal arbeiten und machen.
Deepa Gautam-Nigge von Deutschlands größter Software-Schmiede SAP ist mit dabei.
In unserer Masterclass werden wir auf jeden Fall erstmal versuchen, die Angst und die Skepsis gegenüber dem Thema AI zu nehmen und dann auch zu schauen, wie man, ja, wenn man sagt, Innovation lebt vom Mitmachen, wie man gerade über das Mitmachen das Thema KI einfach als Innovationsbooster in der eigenen Organisation hebeln kann. Wenn ich surfen lernen will, dann muss ich lernen, aufs Brett zu springen und muss mir auch dessen bewusst sein, dass ich möglicherweise am Anfang immer mal mit der Nase im Wasser liege. Und da ein wenig die Angst davor zu nehmen, das vermitteln wir in der Masterclass.
Neben den Masterclasses erwarten Sie bei der MyWay Keynotes und Live-Gespräche auf großer Bühne. Unter anderem mit Vizekanzler Lars Klingbeil, Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, Digitalminister Carsten Wildberger und Unternehmern wie Beraterlegende Roland Berger und. Dazu Live-Musik und der Pioneer Award. All das am Berliner Westhafen in der kommenden Woche, Mittwoch und Donnerstag. Und alle nötigen Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da spricht man über neue Daten aus den USA, die auch für die Börse interessant sind. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne. Anne, es geht um den Einzelhandel.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, der US-Einzelhandel hat im August für klare positive Überraschungen gesorgt. Die Umsätze stiegen um 0,6% zum Vormonat, doppelt so stark wie von Experten erwartet. Auch im Juli lag das Wachstum nach Revision ebenfalls bei 0,6%. Besonders deutlich fiel das Plus bei Online-Händlern aus, aber auch bei Bekleidungsgeschäften, Gastronomie und Sportartikeln und Büchern. Und auch an Tankstellen machten sich höhere Spritpreise bemerkbar. Da stiegen die Umsätze um 0,5%. Im Jahresvergleich waren die Einzelhandelsumsätze um satte 5% höher als im August letztes Jahr. Das liegt also deutlich über der Inflation von 2,9%. Die Amerikaner geben also trotz Preisanstiegen weiter mehr Geld aus. Und das auch, obwohl der Arbeitsmarkt zuletzt schwächer wurde. Warum das jetzt also wichtig ist, das könnte der Notenbank heute bei ihrer Zinsentscheidung wieder ein bisschen mehr Spielraum verschaffen, Dagmar.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Robert Redford nicht gut zu finden. Kein Mensch ist perfekt, aber Robert Redford, der war schon nah dran. Er verbrachte seine Kindheit in der Nähe von Santa Monica. Sein Vater war Buchhalter, es waren bescheidene Verhältnisse. Als junger Kerl zog Robert in die Welt hinaus. Er ging nach Europa, trampte, malte Bilder, wollte Künstler sein. Dass er am Ende in einer New Yorker Schauspielschule landete, war eher Zufall. Und zwar ein besonders glücklicher. Robert Redford wurde ab Ende der 60er Jahre zum Superstar des Films, spielte an der Seite von Größen wie Barbara Streisand oder Paul Newman. Unvergessen seine Rolle als Draufgänger und Abenteurer in Jenseits von Afrika, gemeinsam mit der grandiosen Meryl Streep.
Warum ist dir deine Freiheit wichtiger als meine?
Ist sie nicht. Ich habe mich nie in deine Freiheit eingemischt.
Mit dem Mut eines Mannes, der jeden Preis für seine Freiheit zahlt.
Wann haben Sie fliegen gelernt?
Gestern!
Wem Robert Redford Zeit seines Lebens aus dem Weg gegangen ist, ist dem Klischee des Schönlings aus Hollywood. Er ersparte seinen Fans dekadente Ausfälle, Schönheits-OPs oder Drogeneskapaden. Dieser Robert Redford belächelte immer den Hollywood-Zirkus und wandte sich Wichtigerem zu. Er engagierte sich für Umweltschutz und förderte auch die Independent-Filmkunst. Er gründete das sogenannte Sundance Institute in den Bergen des US-Bundesstaats Utah. Heute ist das Sundance Festival das größte und wichtigste Filmfestival der Welt für anspruchsvolle, unabhängige Filmkunst und Dokumentation. Hollywood nahm er natürlich trotzdem mit. Zwei Oscars hatte er im Schrank stehen. Einen als Regisseur für das Drama Eine ganz normale Familie und einen für sein Lebenswerk. Jetzt ist Robert Redford im Alter von 89 Jahren gestorben. Und wir verabschieden uns mit den Worten von Meryl Streep, die sie in einer Laudatio auf ihn einmal gesagt hat. Er war der Goldjunge des amerikanischen Kinos, aber er ließ immer anderen Raum, um zu glänzen.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass es Hausbesetzer nicht nur in Großstädten gibt, sondern auch im idyllischen Elsbeten in Österreich. Und die Bewohner dieser Immobilie sind irgendwie ganz anders, als man erwartet. Wenn Sie also jetzt schon an beschmierte Wände, Hammer- und Sichelflaggen und Hausdurchsuchungen denken, naja, es sei Ihnen vergeben. Aber in diesem Fall geht es eher um weiße Hauben, Rosenkränze und Kruzifixe. Denn die drei Hausbesetzerinnen in Elsbeten sind Nonnen. Bernadette, Regina und Rita. Sie sind alle über 80 und haben keine Lust, berentet zu werden. Ihre Klostergemeinschaft, sie schrumpfte seit langem, wurde letztes Jahr schließlich ganz aufgelöst. Ende 2023 wurden die drei dann in ein Caritas-Seniorenheim umgezogen, angeblich aus gesundheitlichen Gründen. Darauf hatten die Schwestern aber schlicht keinen Bock. Schwester Bernadette sagte der Zeitung Der Standard: "Ich habe gesagt, ich sterbe garantiert nicht da drin." Diesen Monat dann der große Einbruch. Mithilfe eines Schlüsseldienstes und einiger Unterstützer verschafften sich die Klosterfrauen Zugang zu dem Gebäude, in dem sie jahrzehntelang gelebt haben. Und seitdem leben die drei dort wieder ihr Leben. Es ist der österreichische Sister Act. So ganz alleine sind sie dabei aber nicht. Denn ihre Unterstützer haben ihnen inzwischen einen Instagram-Kanal erstellt, der Stand heute Morgen 20.000 Follower hat. Dort posten sie mehrmals täglich Videos und Bilder, wie sie Gebete vorbereiten, Kochrezepte austauschen und sich über die unerwartete Situation, in der sie sich befinden, unterhalten.
Haben wir uns für ewig verpflichtet, freiwillig, dass wir immer unsere Gelübde halten im Kloster.
Die Damen wollen also bleiben. Der zuständige Stiftsleiter sieht das allerdings ganz anders, hat mit den Nonnen seit Wochen aber nicht gesprochen. Die Schwestern verstehen diese Haltung nicht.
Ich bin so bereit, mit Prof. Grater zu reden, aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll.
Vielleicht werden sie sich ja noch einig mit dem Stiftsleiter. Es sei ihnen zu wünschen, denn glücklich die Menschen, die im Hause Gottes wohnen. Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.